Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit mir, Columba Krieg. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wie wird sich unser Leben verändern, wenn sich das Klima verändert? Jetzt gerade steigt hier in Deutschland ja mal wieder diese Sorge vor Hochwassern, aber sonst hat man manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass in diesen reichen Ländern, so wie Deutschland es ist, viele davon ausgehen, dass es vielleicht ja auch nur ein bisschen wärmer wird. Heute Morgen wurde eine Studie veröffentlicht und die widerspricht diesem Gefühl. Einige wirtschaftliche Risiken, die steigen stärker in reichen Ländern. Dazu gleich das Interview mit einem Autoren der Studie. Außerdem geht es um das Atomendlager Schacht Konrad und die Diskussion darüber. Und im Selbermacht-Tipp lerne ich dann gleich, wie ich mir meine ganz persönliche KI selber trainieren kann. Dass der Klimawandel ärmere Menschen besonders trifft. Das ist ja eigentlich klar. Und jetzt haben aber Forscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung herausgefunden, in mancher Hinsicht sind Länder mit mittleren und hohen Einkommen ganz besonders betroffen. Lennart Quante ist einer der Autoren der Studie und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Ich habe ihn gefragt, Sie schreiben in der Studie ja über wirtschaftliche Folgen des Klimawandels und Sie sagen, manche Risiken steigen schneller für Reiche. Das ist ja eine ziemlich überraschende These. Eigentlich sind doch die Armen durch den Klimawandel am allermeisten gefährdet. Warum ist das denn bei Ihnen nicht so?
Das ist schon so, dass die Ärmeren erstmal die größten Risiken für ihren Konsum auch haben. Das ist auch in unseren Ergebnissen. Wir betrachten nur neben den Risiken für den Konsum auch die Veränderung dieser Risiken mit der zukünftigen Erwärmung bis 2040. Und wenn wir da dann vergleichen, wie die Risiken waren von den Klimabedingungen 2010 bis 2020 verglichen zu den Klimabedingungen dann 2030 bis 2040. Da sehen wir dann eben, dass die Veränderung dieses Risikos besonders groß ist für die reicheren Menschen. Und so steigen die Risiken schneller an. Es bleibt allerdings dabei, dass die ärmsten Menschen auch in unserem Modell diejenigen sind, die die höchsten Risiken haben.
Sie sprechen von Risiken. Was meinen Sie denn ganz konkret mit diesen Risiken?
Das haben wir bei uns in der Studie so gemessen, dass das die Verringerung des Konsums ist, den man normalerweise hätte. An einem von 10 Tagen erleidet man diese Konsumverringerung. Das ist das, wie wir das Risiko messen.
Was heißt eine Konsumverringerung?
Man hat dann weniger tatsächlich Menge an Konsumgütern. So ist es bei uns im Modell. Das kann zum einen daran liegen, dass durch Störungen aufgrund von Extremwetterereignissen die Güter einfach nicht verfügbar sind, dass es einfach nicht in der Menge produziert werden kann. Der zweite Effekt kann auch sein, dass es zu teuer geworden ist und dass ich es mir jetzt nicht mehr leisten kann, weil ich nur ein begrenztes Budget habe. Und diese Begrenzung des Budgets ist natürlich besonders stark für die ärmeren Menschen.
Wenn jetzt dieses Risiko bei reichen Ländern und reichen Menschen steigt, heißt das, das ist einfach nur so, weil die sowieso schon mehr kaufen und mehr konsumieren und das dann ein bisschen weniger können?
Nein, das nicht. Das ist schon eine relative Betrachtung. Also sozusagen von dem großen Konsum, den die reicheren Menschen haben, ist dann der relative Anteil steigt stärker im Vergleich zu den armen Menschen, die einen deutlich kleineren Konsum haben. Aber das ist schon, was sich daraus ergibt, ist ein potenziell großes wirtschaftliches Risiko in gewisser Weise, weil ja diese Gesamtmenge des Konsums viel größer ist bei den reicheren Menschen.
Sie beschreiben ja jetzt auch, dass es eben nicht die allerärmsten Länder sind und auch nicht die ganz, ganz Wohlhabenden, sondern eher so die in der Mitte, die das besonders betrifft. Warum ist das denn so?
Ja, da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Ich würde jetzt mal zwei herausgreifen. Diese Schwellenländer, sage ich mal, die liegen zum einen klimatisch in einer Zone, wo man sehr saisonale Regenfallereignisse hat, was dann für eine saisonale, stärkere Störung der Wirtschaft sorgen kann, als die sich kombiniert mit einem globalen Stress durch starke Hitze einfach, der in den Produktionsregionen, vor allen Dingen im Sommer der Nordhemisphäre, anfällt. Und dadurch, dass sich das überlappt sozusagen, dieser saisonale Regenfall und dieser globale Hitzestress, hat man da einen stärkeren Effekt unter Umständen in diesen Regionen. Und zum Zweiten gibt es auch unvorteilhafte Handelsbeziehungen für diese Länder, weil sie eben diesem starken Stress ausgesetzt sind und ihren Konsum vor allen Dingen aus der eigenen Gegend sozusagen beziehen und dadurch natürlich auch von Störungen dann stärker betroffen sind.
Und jetzt ist ja zum Beispiel Deutschland sehr vernetzt mit Handelsbeziehungen. Und Sie meinen, das kann ein Faktor dafür sein, dass Deutschland beispielsweise nicht so sehr betroffen ist von Konsumrisiken durch den Klimawandel. Wie hängt das denn zusammen genau?
Ja, also Deutschland ist ja eines der reichsten Länder dieser Erde und dadurch gibt es einfach sehr vielfältige Handelsbeziehungen. Und dann haben wir das auch untersucht und wir beobachten dann für diese reichsten Länder eine größere Unabhängigkeit von dem lokalen Konsum, von der lokalen Produktion. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Das kann zum einen, dass man einfach ersetzen kann, wenn es eine Störung gibt, dass man dann aus einer anderen Quelle den Konsum ersetzen kann. Das ist ein Aspekt da. Ein zweiter Aspekt ist allerdings auch, weil die Konsumenten in Deutschland so reich sind bei uns im Modell, können sie auch bei gestiegenen Preisen dann trotzdem noch die Konsumgüter einkaufen. Und dann gibt es so einen zweiten Effekt auf die ärmeren Menschen, die dann den steigenden Preisen und der Konkurrenz sozusagen durch die reicheren Menschen noch ausgesetzt sind.
Für mich klingt das jetzt irgendwie noch nicht so dramatisch. Wenn ich mich jetzt sozusagen sehe in so einem relativ reichen Land in der Mittelklasse, heißt das, ich muss mir im Grunde keine Sorgen machen.
Dem würde ich doch entschieden widersprechen, weil es sind ja verschiedene Aspekte. Zum einen, diese Risiken steigen stark an und das heißt einfach, dass ja nicht nur der Konsum gestört ist, sondern auch die ganze Produktionskette und dementsprechend sind ja auch die wirtschaftlichen Aussichten dann für alle getrübt. Und gleichzeitig ist es so, bis zu einem gewissen Grad kann man sozusagen das kompensieren, wenn man reich genug ist. Aber wir sehen ja schon durch diesen stärkeren Risikoanstieg für die Reicheren, dass das auch eine Grenze hat, diese Kompensationsfähigkeit. Und zum Zweiten denke ich auch, dass es allein aus Gerechtigkeitsaspekten, wenn die Ärmeren am stärksten leiden, dass man da dann auch motiviert sein sollte, den Klimawandel zu stoppen.
Lennart Quante vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung war das zu den wirtschaftlichen Risiken des Klimawandels. Und wir bleiben bei den eher Wohlhabenden. Wie stellen Sie sich einen Golfplatz vor? Ich habe da Bilder im Kopf von so perfekt gepflegten, kurz gemähtem Rasen, soweit das Auge reicht. Und was da aber nicht so vorkommt, das sind Insekten oder kleine Säugetiere. Wie sie die Vielfalt der Natur fördern können. Mit dieser Frage beschäftigen sich immer mehr Golfplatzbetreibende. Annika Jensen hat sich da mal umgehört. Auf dem Golfplatz in der kleinen Gemeinde Sedinasee in der Nähe von Potsdam herrscht reger Betrieb. Die Golferinnen und Golfer genießen es, draußen in der Natur zu sein. Der Chef der Anlage in Sedinasee, Horst Schubert, beschreibt, wie er hier die Artenvielfalt fördert.
Ja, das sogenannte RAF. Das sind die naturbelassenen Flächen, wo eigentlich gar nichts passiert. Die werden nicht gewässert, die werden nicht gedüngt. Die entwickeln sich so, wie es die Natur eben hergibt. Das Einzige ist, dass sie einmal im Herbst gemäht werden.
Von rund 180 Hektar Fläche des Golfplatzes in Sedinasee sind etwa 80 Hektar Roughs, werden also extensiv genutzt, sprich sich nahezu selbst überlassen.
Und da siedeln sich dann natürlich dann auch Pflanzen an, die es so verbreitet kaum noch gibt, weil die hier eben sich ungestört entwickeln können. Oder auch Bodenbrüter. Ich weiß, dass wir eine ganze Menge Lärchen auf der Anlage haben hier. Die gehören mittlerweile auch zu den geschützten Arten.
Auf den Roughs wachsen hohe Gräser, seltene Kräuter, dichte Büsche, große Bäume. Im Sommer klingen sie oft so. In Sedinasee spielt das Thema Wasser eine große Rolle. Denn der Golfclub entnimmt es dem gleichnamigen, angrenzenden und grundwassergespeisten See. Obwohl der in den letzten 20 Jahren sehr stark an Wasser verloren hat. Horst Schubert betont, dass der Anteil der Golfanlage an diesem Wasserverlust bei rund 10% liege. Und über die großen Flächen des Golfplatzes laufe viel Wasser zurück ins Grundwasser. In Brandenburg seien das generell rund 13% dessen, was vom Himmel kommt oder aufgebracht wird. Unabhängig davon gehe es aber darum, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen, schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen, sagt der Golfplatzbetreiber. Rund 120.000 Kubikmeter Wasser entnimmt der Golfclub dem See pro Jahr. Die Betriebskosten dafür liegen bei rund 96.000 Euro. Im Jahr wird knapp ein Fünftel des Golfplatzes künstlich bewässert. Die Abschlagsflächen und die Grüns, also die Flächen, auf denen der Ball landet, und die Verbindungsflächen, die sogenannten Fairways. Schubert zeigt das System am Computer.
Also jeder dieser Punkte hier beispielsweise ist ein einzelner Regner, insgesamt 1500 Stück. Je mehr Regner ich habe, umso genauer kann ich das Wasser ausbringen. Also es ist nicht so, dass mehr Regner mehr Wasserverbrauch bedeuten, sondern mehr Regner bedeutet eine zielgenauere Ausbringung des Wassers und damit letztendlich weniger.
Die Golfjournalistin Petra Himmel, selbst Golferin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Biodiversität auf Golfplätzen.
Also generell kann man sagen, dass Biodiversität eigentlich die große Stärke der Golfanlagen ist, weil sie ja fast 50% ihrer Flächen nicht bearbeiten. Es gibt deswegen relativ viele Möglichkeiten, Biodiversität zu steigern. Es geht bei so ganz einfachen Sachen los wie Totholzhaufen, Lesesteinhaufen, Vogelkästen aufhängen, geht dann aber weiter zu so ein bisschen komplexeren Geschichten wie artenreiche Wiesen anlegen oder Biotope rund um die Wasserflächen schaffen.
Der Deutsche Golfverband setze sich seit etwa 10 Jahren mit den Themen Biodiversität und Nachhaltigkeit auseinander, bestätigt Heide Naderer, Vorsitzende des Naturschutzbundes NABU in Nordrhein-Westfalen.
Und das ist natürlich sehr erfreulich. Wir reden ja hier von tatsächlich 48.000 Hektar in ganz Deutschland, die die Golfplätze haben an Fläche. Und da einen Unterschied zu machen, ob das jetzt der kurze Rasen ist oder eben doch eine Alternative, die eher biodivers ist, das macht schon einen Unterschied bei solchen Flächengrößen.
Bei Golfplätzen handelt es sich um Flächen mit viel Rasen, welche keinesfalls automatisch für Artenvielfalt stehen. Aber es seien unversiegelte Flächen, sagt Naderer, für sie ein Pluspunkt. Denn mit Wohnsiedlungen, Straßen und Gewerbegebieten versiegelte Flächen sind einer der Hauptgründe für den Rückgang der Biodiversität. Hinzu komme, dass die Golfanlagen nicht von Straßen oder Industrie durchschnitten seien. Zwar könne man als NABU immer noch sagen, was besser laufen könnte, und nur jedes fünfte Mitglied des Golfverbandes NRW nehme am Zertifizierungsprogramm Golf und Natur teil.
Aber der Weg ist auf jeden Fall schon mal da und auch die Bekenntnis von vielen Golfplätzen, muss ich auch sagen, sind ja natürlich jetzt auch nicht alle, die das machen, aber einige, die da vorangehen, und das ist natürlich sehr gut.
Annika Jensen zu Artenvielfalt auf Golfplätzen. Deutschland ist aus der Nutzung der Atomenergie ausgestiegen, das wissen wir. 2023 sind die letzten 3 AKWs vom Netz gegangen. Und die Suche nach einem Endlager für die radioaktiven Abfälle, die geht weiter. Für mittel- und schwach radioaktive Abfälle baut der Bund gerade ein Endlager in Salzgitter. Dieses Endlager im früheren Eisenerzbergwerk Schacht Konrad, das wurde 2002 genehmigt. Mit Anfang der 2030er Jahre soll dann da auch die Einlagerung beginnen. Aber es gibt ein Bündnis in der Region und das hat was dagegen. Und das hat einen Antrag gestellt auf Widerruf und Rücknahme der Genehmigung für Schacht Konrad. Heute hat das zuständige niedersächsische Umweltministerium diesen Antrag zurückgewiesen. Und jetzt die Frage an unseren Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandrau. Mit welcher Begründung denn?
Ja, das Ganze ein hochkomplexes juristisches Verfahren. Also der Hintergrund dieses Antrags ist das Verbandsklagerecht, also dass Verbände wie eben NABU und BUND in dem Fall stellvertretend juristisch vorgehen dürfen. Das gab es noch gar nicht, dieses Verbandsklagerecht, als das Endlager in Konrad genehmigt wurde. Die Planungen dafür, die reichen ja sogar in die 1970er Jahre zurück. Also im Mai 2021 hatten NABU und Bund diesen BUND, diesen Antrag eingereicht, stellvertretend eben für die Anti-AKW-Initiativen in der Region, aber zum Beispiel auch für die Landfrauen oder die von einem CDU-Oberbürgermeister geführte Stadt Salzgitter, wo sich eben dieses zukünftige Endlager befindet. Und inhaltlich geht es um die Zweifel, ob ein ehemaliges Eisenerzberg wie Schacht Konrad sich dafür eignet. Zum Beispiel problematisch aus Sicht der Antragsteller, dass eine Rückholbarkeit der Abfälle nicht geplant ist, man die genauen geologischen Verhältnisse dort unten nicht wirklich kenne. Und seit 2002, seit diesem Planfeststellungsbeschluss, da habe sich eben viel geändert. Konrad werde heutigen Anforderungen an die Langzeitsicherheit nicht gerecht. Das sind die Argumentationen. Und der Schluss aus Sicht dieser Bündnisse, der Planfeststellungsbeschluss von 2022, soll zurückgenommen werden. Gibt es dafür 2022 Jahre später ausreichend Gründe? Das hat das Umweltministerium geprüft und im Dezember in einem ersten Schritt schon zurückgewiesen. Aber es hatte den Verbänden damals die Möglichkeit gegeben, da weiter zu begründen, weitere Gründe hervorzubringen. Und jetzt, 9 Monate später, hat man das geprüft und diese Anträge hat das Ministerium nun endgültig abgelehnt. Aus Sicht des Ministeriums waren diese Anträge also unzulässig bzw. unbegründet. Und der zuständige Umweltminister Mayer von Bündnis 90 Die Grünen betont, das sei eine rein juristisch-fachliche Entscheidung seines Ministeriums gewesen. Man habe da nur jetzt die Aspekte prüfen können, die nachträglich nach der Genehmigung 2002 neu eingetreten oder neu hinzugekommen sei. Das sei keine politische Entscheidung und kein Blankoscheck für die Sicherheit. Mayer selbst von den Grünen ist ein erklärter Kritiker dieses Endlagers des Bundes hier in Südostniedersachsen.
Und was bedeutet das jetzt genau für den Bau des Endlagers?
Also der Bund und die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die dürften sich bestätigt fühlen. Dort verweist man immer darauf, dass nach geltendem Recht und dem neuesten Stand der Technik gebaut werde. Die Kosten, die sind für Konrad immer weiter gestiegen. Inzwischen ist die Rede von mehr als 5 Milliarden. Der Bau, die Eröffnung wurde ja auch immer weiter nach hinten verschoben. Und ja, für das Bündnis bleibt der Rechtsweg, das haben die Umweltverbände auch immer angekündigt, eben mit den Argumenten, die ich eben genannt habe. Sie gehen davon aus, dass die Entscheidung für Konrad rein fachlich nicht vor Verwaltungsgerichten Bestand haben würde. Das wird jetzt zu prüfen sein. Die Antragsteller haben einen Monat Zeit, den Fall vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zu bringen, was dann nochmal entscheiden dürfte.
Das niedersächsische Ministerium hat einen Antrag auf Widerruf und Rücknahme der Genehmigung für das Endlager im Schacht Konrad abgelehnt. Informationen dazu waren das live aus Hannover vom Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Bastian Brandau. Vielen Dank dafür. Und heute geht im Bundestag die Haushaltswoche zu Ende und da geht es unter anderem um das Budget für das Wirtschaftsministerium und damit geht es dann eben auch darum, wie viel Geld es für den Klimaschutz geben wird. Viel mehr kann das Ministerium von Robert Habeck aber eigentlich über den Klima- und Transformationsfonds bewegen. Aber der steht 2025 auf ziemlich wackeligen Beinen. Mehr dazu hören wir jetzt von Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio.
Zuschüsse für neue Heizungen, Gelder für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, Subventionen für Chipfabriken. Im Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, geht es um viele Milliarden und um große Programme. Der Wirtschaftsplan des KTF sieht für kommendes Jahr Ausgaben in Höhe von knapp 35 Milliarden Euro vor. Deutlich weniger als die 50 Milliarden, die in diesem Jahr veranschlagt sind. Das hängt vor allem mit einer milliardenschweren Umbuchung zusammen. Die sogenannte EEG-Umlage, mit der erneuerbare Energien gefördert werden, wird ab dem kommenden Jahr nicht mehr aus dem KTF gezahlt, sondern aus dem allgemeinen Haushalt. Unterm Strich bleibt ein deutlich geringerer Rückgang. Das meiste Geld aus dem KTF soll erneut in den ökologischen Umbau von Gebäuden fließen, sei es über spezielle Wohnbauprogramme, sei es über Zuschüsse zum Austausch alter Heizungen. Nach einem Ansatz von 16,7 Milliarden Euro in diesem Jahr sind 2025 noch 14,3 Milliarden vorgesehen. Hintergrund für den Rückgang ist die schwächelnde Nachfrage zum Beispiel nach Wärmepumpen. Das schlägt sich zum Teil erst im kommenden Jahr im Haushalt des KTF nieder. Andere Maßnahmen, die aus dem Fonds finanziert werden, sind zum Beispiel die Hilfen für die Ansiedelung von Chipfabriken. Rund 5 Milliarden stehen dafür im Plan. Außerdem wird mit 3,3 Milliarden Euro zur Unterstützung energieintensiver Industriebetriebe geplant. Haupteinnahmequelle sind die Gelder aus der CO2-Abgabe, die beim Heizen und Tanken fällig wird, sowie aus dem europäischen Emissionshandel. 22 Milliarden stehen dafür im Haushalt. Bei geplanten Ausgaben von 35 Milliarden klafft also ein Riesenloch. Das wird formal dadurch geschlossen, dass die Regierung auf der einen Seite mit weiteren Einnahmen von 3 Milliarden plant, auf der anderen Seite mit geringeren Ausgaben von 9 Milliarden. Das hat bereits viel Kritik hervorgerufen, denn im Prinzip wird ja ein ähnliches Verfahren angewandt wie im gesamten Haushalt mit der sogenannten globalen Minderausgabe. Man rechnet einfach damit, dass sich gar nicht alle geplanten Maßnahmen realisieren lassen. Dafür gibt es durchaus Gründe. 2022 und 2023 wurden lediglich 50-55% der Gelder abgerufen, die für konkrete Programme bereitgestellt waren. Allerdings stimmt auch, manche Programme waren überbucht. So wurde die Förderung für E-Autos im Dezember kurzfristig gestoppt, die Förderung der Energieberatung jetzt im Sommer überraschend gekürzt.
Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio dazu, wie viel Geld für Klima und Transformation noch im Haushalt steckt.
Deutschlandfunk. Selber Machttipp.
Wenn man dem Hype Glauben schenken kann, dann geht ohne KI bald gar nichts mehr. Künstliche Intelligenz, also Chatbots oder Bildgeneratoren, die verändern ziemlich viel im Alltag und auch auf der Arbeit. Es gibt einige Haken dabei, die auch schon mehrfach diskutiert wurden. Aber einer ist, dass die bekannten Tools wie ChatGPT zum Beispiel betrieben werden von US-Konzernen wie OpenAI oder Google. Und die haben eine Monopolstellung und lassen sich nicht so gerne in die Karten schauen. Ganz anders ist das aber bei Open-Source-KI-Modellen. Die sollen künstliche Intelligenz transparenter machen und demokratischer. Unser selber Macht-Tipp-Autor Moritz Metz hat solche Sprachmodelle ausprobiert. Moritz, wie lade ich KI denn erstmal auf meinen Computer? Was brauche ich dafür?
Da brauchst du einen halbwegs neuen PC- oder Mac-Computer mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher und eine leistungsfähige Grafikkarte, die kann auch nicht schaden. Und um dann verschiedene Modelle herunterzuladen, KI-Modelle und lokal auszuführen, nutzt man eine spezielle App, da gibt es sehr viele. Ich empfehle für Sprachmodelle, sowas wie ChatGPT, LM Studio. Also LM Studio, das sieht dann auch aus wie ChatGPT. Und für alle anderen Experimente die App Pinocchio, das ist wie Pinocchio, aber mit K geschrieben, wie bei KI. Und das ist wie ein App-Store für lokale KI-Werkzeuge, die dann installiert werden. Da ist von Geräuschgenerierung und Stimmgenerierung bis hin zu Texttranskription sehr vieles mit dabei. Und LM Studio und Pinocchio sind beide kostenlos und recht benutzerfreundlich. Es braucht aber natürlich trotzdem auch Experimentierfreude und auch Ausdauer. Aber wenn dann diese Texte und Bilder direkt auf dem eigenen PC entstehen, dann fühlt sich das irgendwie magisch an.
Und was kann ich dann so damit machen?
Also einerseits ähnliche Späße wie bei den inzwischen kommerziellen Tools. Also ich beginne mal mit den offenen Bildgeneratoren. Da gibt es dann in Open Source Stable Diffusion oder neu einen aus Freiburg im Breisgau Flux.1. Und die sind erreichbar zum Beispiel über Pinocchio oder auch am Mac über eine andere App, die heißt Diffusion Bee. Und da kann man dann eben anhand von einer Texteingabe Bilder, Fotos, Zeichnungen erzeugen in verschiedensten Stilen. Man kann dann eine Grußkarte oder Illustration beispielsweise erzeugen, jemanden gratulieren, kann auch seine Urlaubsfotos punktuell bearbeiten. Im Sinne von entferne diese Kiste Kartoffeln im Hintergrund und füge einen Eimer grüner Äpfel hinzu. Das sieht dann auch nicht immer perfekt aus, aber das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ja, das kennen wir auch schon vielleicht von den konventionellen Tools. Das waren jetzt erstmal die Bildgeneratoren und was ist mit den Chatbots?
Das ist das Gleiche auch eben auf dem Computer. Ich habe hier auch einen gerade laufen und das sind eben Sprachmodelle wie zum Beispiel Llama, das vom Konzern Meta, der auch hinter Facebook, Instagram und WhatsApp steckt, erstellt wurden und freigegeben wurden. Man kann ihnen alle Arten von Fragen stellen und der Chatbot antwortet. Man kann auch damit Briefe verfassen lassen, Texte übersetzen lassen oder auch mit seinen eigenen PDF-Dateien chatten. Man kann sich auch Bücher und Texte zusammenfassen lassen. Und ich habe zum Beispiel das Gespräch von dem, das wir jetzt gerade führen, den Text davon mit einem KI-Modell auf meinem Rechner fortsetzen lassen und sein Kommentar an uns ist, der Computer ist ein fantastischer Geräte, das die Welt verändert hat. Es ermöglicht uns, Dinge zu tun, die wir ohne ihn nicht tun könnten.
Ja, das würde ich im weitesten Sinne so unterschreiben.
Ja, allerdings ist die Grammatik auch meistens korrekt, nicht wie in diesem einen Beispiel. Das ist wirklich verblüffend gut.
Ja, das war jetzt nur Zufall. Du hast jetzt einige Werkzeuge genannt, mit denen KI lokal laufen kann. Und warum brauche ich die denn jetzt überhaupt? Ich habe doch eigentlich ChatGPT schon.
Also ChatGPT kostet erstens was und das kostet nichts. Der große Vorteil ist aber vor allem der Datenschutz. Also alles, was ich solchen Cloud-Chatbots wie ChatGPT anvertraue, das kann ja dann weiter für deren Training genutzt werden, wird es auch. Aber nicht so, wenn es lokal auf dem PC geschieht. Da bleiben die Dinge einfach dann wirklich auf dem Gerät. Im Umkehrschluss kann ich hier aber auch manchmal erfahren, bei manchen KI-Modellen, je nach deren Lizenz, mit welchen Daten wurde diese offene KI eigentlich trainiert und warum verhält sie sich so? Und diese Transparenz bei KI fehlt ja vielen in der öffentlichen Debatte auch und die wird damit wieder besser hergestellt. Es gibt aber natürlich auch Gefahren. Diese unzensierten, teilweise auch KI-Generatoren bergen natürlich Risiken. Es ist zum Beispiel relativ leicht, realistische Spam-E-Mails damit zu schreiben. Habe ich probiert. Ich habe 10 Spam-E-Mails an Erika Mustermann verfasst und das hat dann einfach funktioniert, hat er mir ausgespuckt. Kann auch falsche Bilder generieren oder Fake News und Desinformationskampagnen mit sowas befüttern. Also das sind schon sehr mächtige Werkzeuge, aber ich glaube ein Punkt, um all diesen Risiken, die KI mit sich bringt, auch als Gesellschaft zu begegnen, ist es total wichtig und spannend, sie gut zu verstehen, darunter zu gucken, unter die Motorhaube. Und meine Erfahrung ist, dass das mit Herumspielereien an Open-Source-KI wirklich richtig gut funktioniert. Und manchmal sind das auch einfach jetzt schon praktische Werkzeuge.
Vielen Dank, Moritz Metz, für diese Einblicke. Mehr zu dem Thema Open-Source-KI gibt es auch im Podcast KI Verstehen in der Deutschlandfunk-App und heute um 16:30 Uhr auch nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war Umwelt und Gesellschaft. Mit mir, Columba Krieg.